Einen schönen guten Abend bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit uns zu Gast ist Herr Professor Wallach. Herr Professor Wallach, Sie sind mit in der Leitung.
Guten Abend, jawohl.
Einen schönen guten Abend oder besser gesagt einen schönen guten Nachmittag. Wir werden diese Sendung ja ausnahmsweise aufzeichnen, das heißt, es wird auch keinen Frageblock am Ende dieser Sendung geben können, weil wir dieses Mal ausnahmsweise diese Sendung schon am Nachmittag aufgezeichnet haben. Herr Professor, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie sind klinischer Psychologe, Philosoph, Wissenschaftstheoretiker und Sie sind Professor für Forschungsmethodik komplementärer Medizin und Heilkunde und Leiter des Instituts für transkulturelle Gesundheitswissenschaften an der Europa Viadrina Universität in Frankfurt-Oder. Und Sie sind einer der, wie ich sagen, profilierten Autoren im deutschsprachigen Raum, auch mit Ihrem Buch Spiritualität, der für einen neuen Dialog von wissenschaftlicher Aufgeklärtheit und eben auch Spiritualität, Innerlichkeit, Bewusstsein spricht. Und in diesem Zusammenhang sprechen Sie auch von der Notwendigkeit einer neuen Achtsamkeitskultur. Wenn ich da direkt mit der ersten Frage einsteigen darf, Wissenschaftlichkeit und Achtsamkeit schließen sich ja primär jetzt noch, wenn man das so die zwei Begriffe zusammenstellt, nicht aus. Unser Umgang mit Wirklichkeit in einem wissenschaftlichen Kontext aus einem gewissen Sinn ist ja auch ein sehr achtsamer oder notwendigerweise ein sehr achtsamer Umgang mit unserer Welt, unserer Mitwelt. Sie meinen aber mit Achtsamkeit etwas anderes und vielleicht, wenn Sie anfangs einfach erklären, was mit Achtsamkeit in diesem Sinn verstanden werden kann.
Naja, das ist schon wichtig, dass Sie auf diese begriffliche Differenzierung hinweisen, Herr Steininger. Das finde ich bedeutsam, weil Achtsamkeit wird ja heutzutage in sehr, sehr vielen Kontexten verwendet. Und in dem Sinne, wie ich es jetzt zum Beispiel in meinem Buch und auch in anderen Texten gemeint habe, verstehe ich es jetzt stärker aus dem, ich würde mal sagen, spirituell-psychologischen Hintergrund kommend. Und zwar als die Fähigkeit mit dem Bewusstsein im Moment absichtlich und ganz gezielt gegenwärtig zu sein und Entscheidungen oder Urteile zunächst mal zurückzustellen. Und das ist, glaube ich, auch im Kontext der Wissenschaft das wichtige Element dabei. Weil klarerweise, wenn ein Wissenschaftler irgendwas macht, muss er immer aufmerksam sein, sonst macht er Fehler und so, ja. Aber die Geisteshaltung der Achtsamkeit oder die Kultur der Achtsamkeit, die enthält auch so ein Stück weit die Entscheidung, Vorurteile oder vorschnelle Entscheidung oder vorschnelle Urteile zurückzuhalten, so würde ich sagen. Und mit einer gewissen Offenheit an die Phänomene, an die Welt heranzutreten und zu sehen, was sich aus dieser Begegnung an Einsichten, an Erkenntnissen, an Zusammenhängen ergibt. Und das hat eigentlich auch ziemlich viel mit einer gewissen phänomenologischen Haltung zu tun, würde ich sagen. Also in der europäischen Philosophie ist vielleicht die Phänomenologie die nächste und vielleicht noch unausgelotete Verwandte dieses modernen Catchwords, möchte ich mal sagen, von Achtsamkeit.
Jetzt sind Sie ja auch klinischer Psychologe und Psychologie ist ja durchaus die Wissenschaft, ich würde mal sagen, unseres Innenlebens. Würden Sie das überhaupt einmal so auch dem zustimmen, dass
Naja, das kommt immer auf die Definition an und auf die Richtung, die man verfolgt. Das kann man so sehen. Wenn Sie klassische Lehrbücher anschauen, dann steht da vom Innenleben zunächst gar nichts drin, sondern da steht drin, Psychologie ist die Wissenschaft vom Verhalten oder wenn es hochkommt von Gefühlen und Verhalten. Und das Innenleben, das ist in der wissenschaftlichen Psychologie eigentlich zunächst drinnen gewesen, wenn man es mal historisch sieht. Dann ist es rauskatapultiert worden und allmählich, allmählich kommt es wieder zurück. So würde ich das sehen.
Könnte
Und
man,
das hängt
ja?
dann eben sehr stark, Entschuldigung, wenn ich jetzt noch anschließen darf, das hängt dann sehr stark von der von der wissenschaftlichen Richtung ab, die Sie als Psychologe verfolgen, ob Sie zum Beispiel Innenwelten und Innenleben und Einsichten von Inneninspektion derlei Dinge überhaupt ernst nehmen wollen wissenschaftlich, ja, oder ob Sie sagen, es sind alles nur klinische Phänomene und da kümmern sich allenfalls die Kliniker drum, weil die müssen ja gucken, wie geht es dem Patienten. Ja.
Könnte man das auch so differenzieren? Ich glaube, Sie haben das im Buch auch sehr ausführlich umschrieben, dass es eine Wissenschaft unserer äußeren Welt und eine Wissenschaft unserer Innenwelt gibt. Aber mit dieser Wissenschaft dieser Innenwelt meinen Sie eben mehr dieses phänomenologische Verständnis der Innenwelt.
Ja, wenn ich das vielleicht nochmal präzisieren darf, ich habe das zunächst mal aus historischen und didaktischen Gründen so gemacht.
Ja.
Denn historisch kann man das so verfolgen, dass im mittelalterlichen Ursprung unserer Wissenschaft, und unsere Wissenschaft geht ja zunächst mal auf die scholastische Bemühung des 13. Jahrhunderts zurück, kann man sagen. Mhm. Da war Erfahrung, der Begriff Erfahrung, den wir verwenden für das in Erfahrung bringen der Welt, zunächst mal ein ganzheitlicher. Also da war die Erfahrung der Welt von außen durch unsere Sinne, durch unsere durch Sinneserfahrung, das was sich später zur Wissenschaft entwickelt hat, eins mit dem Begriff der Erfahrung einer Innenwelt. Also ja, wenn jetzt der Mystiker irgendeine Erfahrung gemacht hat, dann ist das auch Erfahrung gewesen für den mittelalterlichen Denker. Und was passiert ist historisch, ist, dass sich diese äußere Erfahrung, die Welt durch unsere Sinne erkennen, zu unserer modernen Wissenschaft, Naturwissenschaft vor allem entwickelt hat, aber die Erfahrungswissenschaft von innen sozusagen, also wie komme ich durch innere Erfahrung möglicherweise zur Erkenntnis oder auch nicht, diese Wissenschaft hat sich eben nicht entwickelt. Die ist sozusagen stecken geblieben in dem, was sich dann später Innerlichkeit oder Mystik oder so irgendwie bezeichnet hat. Aber das ist ja nicht in die Akademie, also in die Universität, in die Wissenschaft gewandert, sondern ist eigentlich im Bereich der privaten Frömmigkeit, ich möchte mal sagen, hängen geblieben. Mhm. Und das ist sozusagen der Punkt, um den es mir geht.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, sagen Sie, mit der Geburt der modernen Wissenschaft, wahrscheinlich auch mit der Geburt der modernen Philosophie, mit Aufklärung, mit Descartes, ist hier ein Bruch, eine Aufspaltung geschehen, die im offiziellen, im auch wissenschaftlichen Sprachgebrauch oder Verständnis eines rationalen Umgangs mit Welt ein Weltverständnis entwickelt, wo unser Innenleben keine Rolle spielt. Darf ich einmal Sie als, genau, als Wissenschaftshistoriker fragen, wie kam es denn dazu? Woher kam diese Aufteilung? Was ist der Grund dafür?
Also zunächst muss man mal sagen, das ist natürlich jetzt eine sehr holzschnittartige Darstellung, die ich da geliefert habe, einfach um die Grundargumentation klar zu machen, ne? Aber es ist de facto schon so, dass im Wesentlichen die Naturwissenschaft sozusagen vor allem die Sinneserfahrung und die Erfahrung der Außenaspekte der Welt kultiviert hat, nicht? Die ganze Physik, die Chemie, die Biologie, die kümmert sich vor allem um die materiellen, also die von außen wahrnehmbaren Bestandteile der Welt. Und das hat zunächst mal abgefärbt auf viele andere Wissenschaften auch. Und wie es dazu kam, ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Mhm. Ich denke, ist aber jetzt nur eine Hypothese von mir, die müsste man genauer untersuchen. Das hängt damit zusammen, dass die konsensuelle äußere Wirklichkeit einfach viel unmittelbarer gegeben ist. Wenn ich mir den Schädel an irgendeinem Baum anhaue oder an der Wand, dann merke ich das sofort und alle Leute sehen das auch und würden vor dem Baum oder vor der Wand einen Umweg machen, damit sie sich nicht auch den Kopf anhauen. Das ist alles relativ leicht vermittelbar und einsehbar, ne? Und wenn wir bessere Instrumente haben, wie zum Beispiel Ferngläser oder Teleskope oder Mikroskope, dann können nach etwas Schulung auch andere Leute sehen, was da zu sehen ist. Und Bewusstsein oder Innenwelt ist zunächst mal per Definition einfach individuell und subjektiv. Und wie man über Zugang durch individuelles Bewusstsein Erfahrung oder Erkenntnisse über, wenn man so will, intersubjektive Tatbestände der Welt kriegen können soll. Das ist natürlich um einiges schwieriger, sowohl zu erforschen als auch zu verstehen, wie man durch Sinneserfahrung Erkenntnisse von der Außenwelt kriegen kann. Das ist aus meiner Sicht der systematische Grund, warum das so ist. Mhm. Und historisch ist es vermutlich deswegen so, weil der Gang der Wissenschaft über die Erfahrung der Sinneswelt sich einfach zunächst mal entwickelt hat, ganz einfach. Und daraus kommt natürlich ein gewisser, ich möchte mal sagen, historischer Sog. Das machen die Ersten so, dann machen es die Nächsten so, dann machen es mehrere so und dann wird es zu einer allgemeinen Bewegung. Und schließlich, das kann man im 19. Jahrhundert sehr schön beobachten, kommen dann die neu aufstrebenden Naturwissenschaften und sagen, ja, wir haben ja mit unserer Methode so viele tolle Sachen herausgefunden. Möglicherweise finden wir auch heraus, wie das Bewusstsein funktioniert, indem wir einfach nur auf die Äußerlichkeiten der materiellen Interaktionen gucken. Und das machen wir heute. Ja. Wir gucken, wie das Gehirn funktioniert, wie die Neuronen sich verschalten, welche Transmitter unterwegs sind, welche Moleküle sich da ausdrücken und wieder zurückgehen, wie das alles mit genetischen Prozessen verkoppelt ist. Und in all diesen Prozessen sind wir immer noch im Zugang der Welt von außen sozusagen. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass wir erst an die Grenze dessen stoßen müssen, was dieses Verfahren leistet, bevor wir sagen, naja, vielleicht sollten wir mal den anderen Weg auch ausprobieren.
Aber man kann natürlich auch sagen, dass Teil dieser Entwicklung, die Sie hier beschreiben, auch darin liegt, dass diese Entwicklung zumindest auf Ihrem Gebiet extrem erfolgreich war. Also dass wir
ja,
einfach hier...
Also mal auf jeden Fall in der Naturwissenschaft, ohne Frage, klar. Die war sehr erfolgreich und das ist ja auch der Grund, weswegen die junge Psychologie im 19. und im 20. Jahrhundert dann gesagt hat, na gut, wenn die Physiker und die Chemiker so toll damit klargekommen sind, machen wir das vielleicht auch zunächst mal. So ist ja auch irgendwie eine einleuchtende Haltung.
Ja.
Aber man kann, wenn ich das vielleicht so schnell anschließen darf, man kann an der Geschichte der Psychologie sehr gut zeigen, dass am Anfang dieser Impuls durch die Wendung nach innen oder durch die Wendung auf das Bewusstsein Erfahrungen und Erkenntnisse über das Funktionieren des Bewusstseins und vielleicht sogar der Welt zu gewinnen, durchaus sichtbar waren. Das sieht man an Brentano, der ja zu den Anfängen, zu den Gründungsgestalten der Psychologie gehört hat. Das kann man auch an William James sehr schön sehen. Und erst danach ist sozusagen diese Engführung der Psychologie auf ein eher von außen zugreifendes naturwissenschaftliches Verständnis passiert. Und das weicht sich, glaube ich, heute wieder auf.
Ja, darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Man kann ja durchaus sagen, dass dieser Prozess, den Sie beschrieben haben, nicht widerspruchsfrei ist. Dass es immer hier auch Gegenbewegungen gab. Und Gegenbewegungen waren jetzt nicht unbedingt immer Gegenbewegungen als Teil der Wissenschaft, aber doch Teil des öffentlichen Diskurses, wo man die deutsche Romantik oder die Romantik überhaupt hier als eine extreme Gegenbewegung sehen kann. Aber eben auch am Anfang des 20. Jahrhunderts in der Psychologie, die Tiefenpsychologie, Sie haben ja Brentano als Philosophen hier beschrieben, einer seiner prominentesten Schüler ist ja Sigmund Freud.
Ja, würde ich auch so sehen. Also das ist wenig bekannt, aber es ist tatsächlich so, dass Sigmund Freud bei Brentano Vorlesungen gehört hat. Das hat der Historiker Merlan sehr schön aufgearbeitet. Und an dem kann man erkennen, dass Freud höchstwahrscheinlich einen großen Impuls für seine tiefen psychologischen Ansichten, also für das Erkennen von Wirklichkeit durch Introspektion aus den brentanischen Vorlesungen gegriffen hat oder aus dem Diskurs mit Brentano. Und insofern kann man aus meiner Sicht durchaus die Psychoanalyse oder überhaupt die Tiefenpsychologie und die tiefenpsychologisch vorgehende oder introspektiv vorgehende klinische Psychologie als eine Erbin dieses historischen Impulses sehen, die versucht hat, diesen Weg von innen wieder wissenschaftstauglich zu machen.
Würden Sie jetzt jemanden wie Sigmund Freud oder die Psychoanalyse Sigmund Freuds bereits als einen Anwalt dieser Achtsamkeitskultur verstehen, die Sie als so wichtig erachten, oder ist das doch noch etwas anderes?
Naja, in gewisser Hinsicht schon, aber es ist natürlich, geht darüber hinaus. Insofern ja, weil Freud ja bekanntlich mit seiner freischwebenden Aufmerksamkeit versucht hat, einen ganz gezielten Bewusstseinszustand zu kultivieren, der eben ähnlich wie das bei der Achtsamkeit auch gemeint ist, darauf hinausläuft, dass derjenige, der dem Patienten zuhört, also der Analytiker in dem Fall oder der Psychotherapeut, ganz sorgfältig präsent sein soll und zuhören soll und sonst mal gar nichts machen. Also Urteile suspendieren, keine Diagnostik machen, sondern einfach mal gucken, was passiert, wenn ich mich in dieses Feld begebe und auf seine eigenen Regungen achten. Das ist das Instrument des klinisch arbeitenden Psychologen. Und das ist zunächst mal relativ ähnlich mit dem, was in der Kultur der Achtsamkeit passieren würde. Wahrnehmen, präsent sein und Urteil suspendieren. Was dann in der spirituell gefärbten Achtsamkeitspraxis noch dazu kommt, ist, dass das systematisiert wird durch Übungen, durch regelmäßige Meditation, durch aufmerksames Einbringen dieser Haltung in den Alltag und gewisses Monitoren und Verselbstständigen, wenn man so will. Das passiert in der Psychoanalyse oder im analytischen Kontext in dem Sinn nicht. Da gibt es jetzt keine Übungen, dass der Analytiker sich morgens erstmal eine halbe Stunde hinhockt und meditiert oder so. Aber vom Impuls her durchaus, würde ich so sehen, ja.
Das heißt, diese freischwebende Aufmerksamkeit Sigmund Freuds, die hat durchaus schon einen Zugang eben zu dieser inneren Präsenz, die Sie hier beschreiben.
Ja, ich glaube schon.
Man könnte natürlich auch durchaus sagen, dass Freuds Gedankenmodell aber durchaus in das mechanische Vorstellungsmodell des 19. Jahrhunderts passendes Erklärungsmodell ist, wie er mit dieser Aufmerksamkeit umgeht. Kann man das auch so sagen?
Ja, natürlich. Ich meine, der Freud, der war natürlich soweit ich das kenne und einschätzen kann, von seiner ganzen Grundhaltung sehr stark durch die mechanistische Physiologie beeinflusst. Das sieht man sehr vielen Metaphern, die er verwendet und so. Und insofern hat er natürlich im Prinzip schon auch eine sehr, ich würde mal sagen, mechanistische Vorstellung von dem, was da eigentlich in der Welt passiert. Aber das ist ja immer so. Wir sind immer Kinder des Weltbildes, innerhalb dessen wir großgezogen sind und innerhalb dessen wir ausgebildet worden sind. Und von daher, glaube ich, kann man das jetzt nicht irgendwie einfach polarisieren, sondern das ist die Grundhaltung, mit der er gearbeitet hat. Aber das, was er versucht hat zu kultivieren in diesem Feld zwischen Patient und Therapeut, das hat durchaus sehr viel damit zu tun. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass das in dieser Schule, aus der er kam und in der Tradition durchaus diskutiert worden ist. Das hat Brentano versucht zu vermitteln, das hat dann Husserl als Schüler von Brentano wieder aufgegriffen, als er versucht hat, eine phänomenologische Philosophie zu etablieren. Mhm. Und das ist ja nie ganz verschwunden, nur war es nicht die dominante Strömung innerhalb der Psychologie.
Mhm. Lassen Sie mich auch eine Zwischenfrage stellen, weil wahrscheinlich viele unserer Hörer und Hörerinnen auch keine so präzise Vorstellung davon haben, was man sich unter dem Begriff Phänomenologie vorstellen soll. Wie würden Sie denn also in zwei Sätzen erklären können?
Einfach gesprochen ist Phänomenologie der Versuch, die Erscheinungen der Welt als solche ernst zu nehmen, sprechen zu lassen und durch die Erscheinungen zum Wesen der Dinge vorzudringen, mal ganz simpel gesagt. Mhm. Und das ist natürlich philosophisch gesprochen hochkompliziert, weil da steht diese ganze Kantsche Tradition dazwischen, die sagt, geht ja gar nicht, wir können das Ding an sich nie erfahren. Und demgegenüber hat jetzt auch wieder sehr vereinfacht gesprochen Husserl eben entgegengehalten, naja, kann man schon, wenn man eben in einem bestimmten Zustand des Bewusstseins ist, dass er eben diesen phänomenologischen Bewusstseinszustand, den er damit gemeint hat, und wenn man in diese Haltung eintritt, in der man das Bewusstsein sozusagen ganz von Vorurteilen, von Vorprägungen befreien kann und dann nur die Sache, die Erscheinung, das Ding an sich auf sich wirken lässt. Mhm. Ob das jetzt geht oder nicht, das ist eine komplexe Diskussion. Ja. Ich finde, die müssen wir nicht vertiefen. Mhm. Aber ich finde es interessant zu sehen, dass das in dieser Zeit auch aufgekommen ist.
Würden Sie sagen, ein prominenter Name fehlt meines Erachtens hier noch, das ist der Freud-Schüler C.G. Jung, also Schüler und dann auch durchaus im Streit liegend über die wissenschaftliche Interpretation der tiefen Psychologie. Das Interessante an C.G. Jung ist, dass er ja viel weniger an diesem naturwissenschaftlichen Modell hängt wie Freud und gleichzeitig eine direkte, ganz offenes Interesse an all diesen, jetzt in Ihrer Sprache gesagt, phänomenologischen Tiefenströmungen der Geistesgeschichte hat, sei es Alchemie, sei es mittelalterliche Mystik, bricht hier auch ein tieferes Verständnis auf, bei Jung meine ich, wie diese achtsame Innenbeziehung etwas anderes ist als das, was die Naturwissenschaft sich unter Beobachtung vorstellt.
Ja, das würde ich schon so unterschreiben. Also Jung wird aus meiner Sicht oft missverstanden als Schüler von Freud, das stimmt überhaupt nicht. Jung hat ganz, ganz eigene Quellen gehabt, das ist auch richtig in der Jungforschung mittlerweile gut belegt. Der beruft sich auf die europäische Psychologie Fleur Noir zum Beispiel war eine Quelle und so weiter. Also der hat ganz viele unterschiedliche Einflüsse eigentlich in seiner Psychologie verdichtet und hatte eine Zeit lang eben damit geliebäugelt, sich mit Freud zu verbinden. Und insofern hatte der natürlich einen ganz eigenen Zugang sowohl zur psychischen Welt als auch zur Welt an sich und hatte eine ziemlich eigenständige Konzeption, die durchaus auch mit dem, was wir jetzt besprochen haben, zusammengeführt werden kann. Und ähnlich wie mit diesen anderen Bestrebungen ist es bei Jung eben auch. Das war zur damaligen Zeit, wenn Sie so wollen, nicht wissenschaftlich mehrheitsfähig. Deswegen ist die jungsche Psychologie auch in der akademischen Psychologie bis vor ganz kurzer Zeit wenig vertreten gewesen, bis gar nicht eigentlich. Es gab wenig akademische Vertreter jungscher Psychologie, kommt langsam, aber weil das eben wissenschaftlich schwer vermittelbar war und weil eben der Hauptstrom der Psychologie sich vor allem den Forschungen von äußerlich beobachtbaren Phänomenen wie dem Verhalten oder der Physiologie und sowas zugewandt hat.
Jetzt kann man allerdings in der Entwicklung der Psychologie ja vielleicht eine doppelte Entwicklung beschreiben. Das eine ist die akademische Entwicklung, das haben Sie ja schon vorher kurz vorweggenommen, dass hier auch die Tiefenpsychologie eigentlich an den Rand gedrängt wurde, obwohl sie eine Zeit lang eine gewisse Dominanz hatte und eine positivistische Verhaltenspsychologie eigentlich die dominante akademische Psychologie ist. Daneben hat sich aber seit Anfängen des 20. Jahrhunderts doch eine Therapiebewegung entwickelt, die in sich, in ihren Formen, das sind meistens auch Therapieformen oder psychologische Verständnisse in Therapieformen formuliert, die in Tradition von Jung oder Freud stehen, die doch spätestens in den 50er, 60er Jahren ein wesentlicher Teil der gesellschaftlichen Diskussion wurden. Sehen Sie das so, dass es hier eine Aufteilung des psychologischen Gesprächs gab?
Das ist sicher so und das sehe ich auch jetzt in der akademischen Kultur so. Da gibt es eine große Spaltung zwischen den klinischen, angewandten Bereichen und den Grundlagenforschungsbereichen. Plus, es gibt eine große Spaltung zwischen dem, das ist so ähnlich wie in der Medizin auch, was die Kliniker an den Universitäten tun und zwischen dem, was die Kliniker in der Praxis tun. Denn die niedergelassenen Kliniker, das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Die bilden sich vielfältig weiter, weil sie eben merken, sie kommen mit dem, was sie gelernt haben, nicht unbedingt zu Supporte oder die haben andere Interessen noch oder Patienten konfrontieren sie mit Notwendigkeiten, die sie nicht lösen können mit den Instrumentarien, die sie gelernt haben. Und so passiert in der niedergelassenen klinischen Praxis eine ganz, ganz breite Anwendung von allen möglichen Verfahren, die jetzt innerhalb der akademisch, ich würde mal sagen, beforschten Psychologie nicht akzeptabel wären, weil es eben zum Beispiel zu wenig Daten dazu gibt oder weil es keine Mehrheitsmeinung dazu gibt und so weiter. Und insofern muss man, glaube ich, sowohl unterscheiden zwischen der Klinik, die durchaus diese Innensicht und diese das Achten oder das Erkennen von Sachverhalten durch Achten auf Bewusstsein in den Vordergrund stellt und der akademisch Grundlagenforschungspsychologie plus es gibt die Spaltung zwischen der akademischen klinischen Psychologie und dem, was die niedergelassenen Kliniker tun. Das ist also reichlich komplex, finde ich.
Spannend. Und trotzdem würde ich das ja so sehen, dass das Verständnis von Achtsamkeit oder der Ruf nach einer Achtsamkeitskultur ja weder direkt aus der Wissenschaft, aus der wissenschaftlichen Psychologie, noch auch aus der Therapiebewegung als solches kommt, sondern da ist ja etwas passiert, da ist ein Einfluss, der mehr mit östlichen Mediationstechniken zu tun hat. Und der Ursprung des ganzen Gesprächs über Achtsamkeit kommt doch eher von dieser Seite. Was ist hier passiert?
Naja, das kann man historisch relativ einfach festmachen. Vor ungefähr 30 Jahren hat Jon Kabat-Zinn in Amerika ein neues verhaltensmedizinisches Programm entwickelt, das Mindfulness-Based Stress Reduction genannt hat, also MBSR. Und hat das innerhalb seiner Klinik in Massachusetts zunächst mal als Kompaktprogramm Patienten angeboten, dann beforscht und von da aus hat das so einen gewissen Siegeszug angetreten. Das ist eine wichtige Quelle von dieser ganzen Bewegung gewesen. Dazu muss man wissen, Jon Kabat-Zinn hat bei einem koreanischen Zen-Lehrer gelernt und hat lang selber meditiert und wollte irgendwann mal das, was er da erfahren hat, eben auch im Rahmen seiner therapeutischen Tätigkeit weitergeben und hat sich dann dieses Kompaktprogramm ausgedacht. Das war ein ziemlich kluger Zug, weil dadurch ist sozusagen der Kern von dem, was man gemein in der Meditation und spirituellen Traditionen zuschreibt, einfach säkularisiert weitergegeben worden für alle möglichen Leute, egal welcher Religion sie angehören. Mhm. Und aus dieser Bewegung ist zunächst mal klinische Forschung entstanden, erste Studien, und man hat gesehen, das funktioniert ganz passabel, und dann ist eben wissenschaftliches Interesse entstanden, aus dem dann wiederum so eine gewisse Popkultur von Achtsamkeit entstanden ist. Aber man muss wissen, das ist ja nicht das erste Mal, das gab es ja vorher auch schon, ne? Es gab im 19. Jahrhundert Interesse an östlichen Meditationstraditionen. Schopenhauer hat das eingebracht, und Jung ist zum Beispiel einer der Leute, die sowas wieder aufgegriffen haben, obwohl er sehr skeptisch war. Mhm. Dann gab es in den 70er Jahren die transzendentale Meditationsbewegung. Also das taucht ja immer wieder auf, und es ist in der Tat im Prinzip eine Befruchtung unserer westlichen Kultur durch östliches Denken. Das würde ich auch so sehen. Mhm.
Das führt mich auch direkt zur nächsten Frage, weil es eben offensichtlich ist, dass diese Achtsamkeitskultur, die ja momentan auch wirklich sehr im Kommen ist, um das einmal so zu sagen, das ist ja etwas, das wirklich auch in Medien wie dem Spiegel oder der Zeit ein großes Thema geworden ist, interessanterweise seine Wurzeln offensichtlich mehr in östlichen Meditationstraditionen wie Zen. Zen ist nicht das Einzige, aber Zen spielt hier eine große Rolle. Warum ist das so? Was haben diese östlichen Techniken hier zu bieten, dass die hier eine so wichtige Rolle?
Naja, das hängt damit zusammen, dass also all diese ganzen Traditionen basieren letztlich auf der Lehre, dass Meditation oder das Achten auf den Atem dazu führt, dass man die wahre Natur der Dinge erkennt, so mal ganz basal gesagt. Das ist eine Lehre, die geht auf den historischen Gautama Buddha zurück, wenn man so will. Und deswegen spielen eben diese Traditionen hier eine große Rolle. Denn Buddha hat bekanntlich gesagt, wir haben Probleme, weil wir eben anhaften an allen möglichen Dingen. Wir wollen Sachen, die uns gefallen, und wir wollen Sachen nicht, die uns nicht gefallen, mal ganz banal gesagt. Und wenn wir das bleiben lassen würden, dann hätten wir nicht so viele Probleme. Und wenn wir das verstehen würden, dann würden wir sehen, dass alle unsere Bedürfnisse eigentlich relativ oberflächlich nichtig sind. Und um dorthin zu kommen, müssen wir uns hinhocken und auf unseren Atem achten. Das ist jetzt Buddhismus für Anfänger, wenn Sie so wollen. Mhm. Und aus dieser Tradition heraus kommt eben das Wissen und das Verstehen davon, dass durch Fokussieren des Atems und der Aufmerksamkeit auf physiologische Prozesse wie Körpervorgänge oder Atmen eben ein gewisser Bewusstseinszustand leichter gemacht werden kann, der, ich würde mal sagen, sogar der natürliche Zustand unseres Bewusstseins ist, nämlich einfach präsent hier und jetzt zu sein, ohne sofort irgendwelche Urteile zu fällen. Und weil das eben sozusagen zum Grundhandwerkszeug der buddhistischen Spiritualität gehört, deswegen ist es eben aus dieser Tradition erstens nicht wegzudenken und dort zweitens auch immer lebendig geblieben. Und von daher wundert es auch nicht, dass es immer wieder aus diesen Kulturbegegnungen aus dem Osten zu uns kommt. Wobei, ich finde, man muss schon sagen, das ist eben universell menschlich. Das ist nicht buddhistisch und das ist nicht östlich, sondern das ist menschlich. Es ist nur so, dass in der östlichen Tradition das ein größeres Gewicht gehabt hat, als in unserer, scheint mir. Und deswegen kommt eben durch die Begegnung mit dem Osten diese Kultur jetzt zu uns.
Sehen Sie bei uns den Beginn einer Achtsamkeitskultur?
Naja, das ist eine gute Frage und ich weiß gar nicht, ob ich darauf eine gute Antwort habe. Also, was ich sehe, ist ein großes Bedürfnis. Ja. Weil sonst würden Sie nicht in jeder Frauenzeitschrift und in jeder Fernsehzeitung bald mal irgendeinen Artikel über Achtsamkeit sehen. Insofern ist es zunächst mal ein Signal dafür, dass das einen Nerv der Zeit trifft. Mhm. Ob das schon zu einer Achtsamkeit-Kultur führt, das wage ich sehr zu bezweifeln, weil dazu gehört eben auch eine gewisse Form von, ich würde mal sagen, Disziplin und auch der Wille, das zu implementieren, weil das ist eben nichts, was man sozusagen mal schnell über ein Applet informiert und serviert kriegt, sondern man muss sich eben wirklich Zeit nehmen, man muss eine bestimmte, ich würde mal sagen, innere Kultur in seinem Leben installieren, so ähnlich wie wir auch, sagen wir mal, eine gewisse Form der Hygiene in unserem Leben installiert haben, dass wir uns morgens duschen, waschen, die Zähne putzen, abends die Zähne putzen. Das ist ja eine Kulturleistung, die wir über viele Dekaden haben installieren müssen, damit sie bei uns zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Und das sehe ich im Moment noch nicht. Im Moment sehe ich eher mal bei Forschenden das Interesse zu gucken, was passiert da, und da kommen interessante Ergebnisse raus. Ich sehe das Interesse in im breiten Spektrum der Bevölkerung, das irgendwie mehr darüber zu wissen, aber dass sich sozusagen unsere gesamte Kultur verändert, das dauert wahrscheinlich noch eine Weile. Aber was man sicher sehen kann, ist, es gibt ein Riesenbedürfnis, und nur so kann man auch verstehen, warum alle möglichen Managerseminare und alle möglichen Weiterbildungen solche Themen haben.
Jetzt sprechen Sie von dieser inneren Kulturleistung der Achtsamkeit. Und ich fand es interessant, dass mehrere Male, wo Sie über Achtsamkeit in diesem Gespräch konkret gesprochen haben, Sie immer eine Gegenüberstellung zwischen einerseits Präsenz und andererseits Urteilen gemacht haben. Ist diese Unterscheidung zwischen einer Anwesenheit, einer Präsenz und unserer Verstandestätigkeit des Urteilens, an dem sich am ersten festmachen lässt, was mit dieser inneren Kulturleistung Achtsamkeit gemein sein kann?
Ja, das ist jetzt meine Interpretation, aber ich halte es für wichtig, weil Aufmerksamkeit alleine macht Achtsamkeit nicht aus. Ne?
Okay.
Aufmerksamkeit kann man durch alles Mögliche schulen, und jeder Soldat muss sehr aufmerksam sein, wenn er sein Ziel treffen will. Aber es geht auch darum, dass wir unseren Geist ein Stück weit im Griff haben. Also unsere Tendenz, rasch irgendwas zu verurteilen, zu beurteilen, zu sofort was anzustreben, sofort in eine Gefühlsreaktion zu verfallen, sofort in eine Motivationslage zu verfallen, das sind ja geistige Prozesse, die im Normalfall automatisch passieren und sozusagen ohne unser Zutun. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt das, was Achtsamkeit als, wenn Sie so wollen, Kultivierung des Geistes mit einbringt. Es geht auch darum, diese vielen vermittelnden Schritte, die zwischen einer Erfahrung oder einer Wahrnehmung und dann der geistigen Reaktion drauf passieren, die zu verstehen und in den Griff zu kriegen. Also nicht nur Emotionsregulation, sondern auch die Regulation unserer geistigen Reaktionen auf unangenehme Situationen beispielsweise. Mhm. Wir sind aufgrund unserer evolutiven Struktur, so könnte man das ausdrücken, eigentlich darauf getrimmt, möglichst rasch zu kategorisieren. Ich sehe irgendwas aus dem linken Augenwinkel und ich muss sofort feststellen, ist das ein Feind oder nicht. Ja? Mhm. So sind wir sozusagen durch die Jahrmillionen getrimmt. Und Achtsamkeit ist ein Stück weit auch eine Gegenkonditionierung, wenn Sie so wollen. Mhm. Also mal nicht sofort zu urteilen, ist der Mensch, der mir hier gegenübertritt, mir sympathisch oder nicht sympathisch, ist es ein möglicher Freund oder ein möglicher Feind, sondern vielleicht diese Urteilstendenz wahrzunehmen, aber sie auch zu suspendieren und zu sagen, okay, geben wir ihm mal eine Chance, vielleicht ist es sogar ganz nett. Mhm.
Damit sagen Sie ja mehrerlei. Erstens sagen Sie, dass man damit einen gewissen Automatismus einmal lernt, auszusetzen oder vielleicht auch nur zu verlangsamen.
Ja, genau.
Und das ist schon in sich wert.
Mal wahrzunehmen, das ist schon genau, mal der erste Schritt.
Genau. Wahrzunehmen, dass es hier einen Automatismus gibt, weil im Prinzip, wie Sie es beschrieben haben, es kommt ein Reiz und es folgt ein Urteil. Das ist eigentlich ein hochkomplexer Prozess in unserem Bewusstsein. Mhm. Nur der Prozess selbst ist uns eigentlich nicht bewusst.
Richtig.
Mhm. Was Sie beschreiben und was Sie hier eben mit Achtsamkeit beschreiben, ist, dass dieser hochkomplexe Prozess selbst ins Bewusstsein kommt, dass der überhaupt genau in mir abgeht, was wahrscheinlich auch diese Umkehrung des Blickes beschreibt, von der Sie sprechen, nämlich, dass ich nicht darauf sehe, welcher Reiz jetzt welchen was auslöst, sondern wie in mir eben dieser Automatismus vonstatten kommt, dass ein Reiz eine gewisse Reaktion in mir auslöst, die in sich eine hochkomplexe Leistung ist.
Richtig. Und das gibt mir, und das ist eben das Wichtige dran, das gibt mir die Freiheit zu reagieren oder nicht zu reagieren. Und das ist eben der springende Punkt, dass uns diese Kultur ein Mehr an Freiheit bescheren würde, wenn sie denn universell werden würde. Mhm. Weil wenn ich mal verstanden habe, dass dieser Reiz zu dieser Reaktion bei mir führt, dann kann ich sie unter Umständen suspendieren, wenn ich das will. Mhm. Das heißt, anders ausgedrückt, ja. Das würde auch diese ganzen Automatismen, unter denen wir so leiden, also alle Leute klagen über den Einfluss der Medien, über den Einfluss der Werbung und bla bla bla. Das würde das alles hinfällig machen, dann können die Medien und die Werbung und wer auch immer sagen und tun, was sie wollen. Ich würde meine Freiheit dadurch nicht verlieren, so oder anders zu reagieren.
Was Sie beschreiben, ist einfach Licht auf unsere Automatismen zu werfen, und zwar das Licht unseres Bewusstseins. Und dieses Licht unseres Bewusstseins erlaubt mir, und das ist wahrscheinlich der große Unterschied, der mit Achtsamkeit gemeint sein wird, mit diesen normalerweise automatischen Vorgängen in mir bewusster, will heißen, freier umgehen zu können, weil ich dadurch verantwortlich für etwas bin, was ich vorher gar nicht bewusst bin, dass es abgeht.
Genau, das ist einer der wichtigen Punkte dabei. Das ist aber auch nur eine Seite, aber eine wichtige Seite.
Okay. Welche Seiten würden Sie hier noch als wichtig beschreiben?
Naja, ich würde Folgendes sagen. Wenn wir mal verstanden haben, dass wir mit unserem Bewusstsein eine bestimmte Freiheit der Reaktion auch verbinden können und nicht einfach nur sozusagen biologische Automaten sind, die irgendwie durch Reizreaktionsketten kausal determiniert sind, dann müssen wir mal philosophisch gesprochen auch zu dem Punkt kommen, dass unser bewusstes Sein mehr ist als nur materiell ausgeschwitzte Reaktionen, ja, um es mal salopp zu sagen. Das heißt aber auch, dass dann unser Bewusstsein eine gewisse Form von eigenem Zugang zur Welt als solcher haben könnte. Ich rede jetzt bewusst im Konjunktiv. Mhm. Wenn das so wäre, dann wäre auch die Aussage einer, ich würde mal sagen, mystisch informierten Philosophie gar nicht blöd, dass dieses Bewusstsein, wenn es sich denn in sich selber wenden würde, durch diese Wendung zu sich selber unter Umständen Wahres über die Welt und nicht nur über die Natur des eigenen Geistes entdecken könnte. Beides gehört ja sowieso zusammen. Und insofern ist es unter Umständen auch diese von mir ganz am Anfang angesprochene epistemologische Haltung der inneren Sicht auf die Welt, die wir in unserer Wissenschaft und in unserer Entwicklung vernachlässigt haben. Das kommt aus meiner Sicht noch dazu. Und das würde unter Umständen sehr interessante Perspektiven eröffnen. Zum Beispiel, wie Leute auf gute Ideen kommen oder wie man etwas verstehen kann über Zusammenhänge in der Welt, die nicht unbedingt gleich offensichtlich sind und so weiter. Mhm.
Was Sie hier aber jetzt in einigen Sätzen beschrieben haben, hat schon einen sehr radikalen Ansatz, zumindest von der herkömmlichen Wissenschaftstheorie her verstanden.
Ja, ja.
Weil im Prinzip sagen Sie, oder umgekehrt, die herkömmliche Wissenschaftstheorie sagt, dass durch die Beobachtung der Welt, und damit ist die Welt der Objekte, der gegenständlichen Objekte, uns die Welt zugänglich wird. Mhm. Sie sagen, das mag ja sehr wohl der Fall sein.
Ja, das ist auch so, klar.
Aber wenn das Bewusstsein sich auf sich selbst richtet, finde ich hier vielleicht einen gleichwertigen Zugang zur Welt als solcher.
Ja, gleichwertig vielleicht nicht, sondern den komplementären, so würde ich sagen.
Aber einen Zugang zur Welt.
Ja, klar. Und zwar würde ich sagen, damit werden andere Strukturen der Welt erkannt. Wenn ich zum Beispiel mit meinen Augen auf die Welt schaue, dann sehe ich äußere Strukturen, dann sehe ich Ursache-Wirkungsstrukturen. Mhm. Und wenn ich das dann wissenschaftlich verfeine durch Apparate und durch Datenbeobachtung und mathematische Analyse dieser Daten, dann komme ich auf gute Theorien und auf gute Ideen. Aber die kommen ja von irgendwoher, diese Ideen. Die sind ja nicht in den Daten. Die kommen sozusagen aus meinem Geist als Wissenschaftler, wenn Sie so wollen. Ja? Mhm. Also wenn Einstein die Relativitätstheorie entwickelt, dann sitzt der ja nicht da und guckt sich was an, sondern der denkt sich, wenn Sie so wollen, was aus. Mhm. Und das, was er sich ausdenkt, ist in meiner Terminologie eine innere Erfahrung der Welt, weil er eine Eingabe hat oder ein Verständnis dafür, wie sich Dinge gestalten. Und das können Sie jetzt weiterspinnen und sagen, was kann man da sonst noch unter Umständen erkennen? Da können wir erkennen, wie unser Geist funktioniert. Das haben wir vorher gerade so ein bisschen durchdekliniert. Da können wir unter Umständen auch auf Wertstrukturen stoßen, was zum Beispiel in meinem Leben sinnvoll ist oder nicht, was ich tun und lassen soll. Da könnten wir unter Umständen auch darauf stoßen, wie Wertstrukturen allgemeiner Art sind. Das ist natürlich hochkontrovers, weil da sich jetzt furchtbar viele Leute darüber aufregen würden. Aber ich finde, man könnte das mindestens diskutieren. Also unter Umständen wäre diese Wendung des Bewusstseins nach innen ein epistemologischer Zugang zur Welt, und zwar zu bestimmten, wenn Sie so wollen, tiefen Strukturen der Welt, die nicht notwendigerweise im Außen immer gleich feststellbar sind.
Aber damit sagen Sie natürlich etwas über die Welt selber aus, nämlich dass die Welt eine Innenseite hat.
Ja, genau.
Und das ist ja, ich würde mal sagen, nicht widerspruchsfrei gesagt.
Ja, also, stimmt, aber das andere ist auch nicht widerspruchsfrei, weil wenn Sie nämlich nur von der induktiv-empirischen Seite der Welt ausgehen, da stoßen Sie genauso auf Widersprüche. Das sind Widersprüche, die hat Hume analysiert, das berühmte Hume'sche Problem. Ne? Wie komme ich überhaupt dazu, dass ich was über die Welt sagen kann, wenn ich immer nur Sinnesdaten habe? Irgendwo mache ich immer, wenn Sie so wollen, theoretische Voraussetzungen, und die kommen von irgendwo her, nämlich aus der Natur des Geistes selber. Und von daher kriegen Sie so oder so immer ein Problem. Wenn Sie den Geist ignorieren, kriegen Sie ein Problem, und wenn Sie die Außenwelt ignorieren, genauso. Und deswegen gehören diese beiden Seiten aus meiner Sicht, wenn Sie so wollen, komplementär zusammen. Sie stellen zwei Hinsichten auf die Welt dar, die sich ergänzen.
Was gewinnen wir, wenn wir die Welt, der Welt auch diese Innendimension zugestehen?
Was wir gewinnen, ist, glaube ich, erstens ein tieferes Verständnis, so geht es erstmal los, jetzt wissenschaftlich gesehen. Aber ich glaube, es führt auch dazu, dass unser Handeln in der Welt sich verändern wird. Weil wenn wir mal verstanden haben, dass die Welt vielleicht nicht so beliebig vor sich hin tuckert, sondern unter Umständen durch Strukturen zusammengehalten wird, die wir noch nicht ganz verstanden haben, dann würden wir möglicherweise mit weniger Nonchalance mit unseren Ressourcen umgehen, zum Beispiel. Mhm. Weil aus meiner Sicht ist ein Teil dieses inneren Zugangs zur Welt auch so eine tiefe Erfahrung der Verbundenheit der Welt und der Dinge und Elemente innerhalb der Welt. Mhm. Und wenn man das mal verstanden hat, dann kann man nicht einfach so tun, wie wenn das, was ich mache, eben unerheblich ist für den Rest der Welt, sondern das ist eben durchaus sehr erheblich. Und zu dieser Einsicht und Erfahrung kommt man, glaube ich, wenn man so eine Kultur der Achtsamkeit in seinem Leben installiert. Und wenn sich das verbreiten würde, dann würde wahrscheinlich die kollektive Art und Weise, wie wir politisch aktiv sind, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir handeln in der Welt, welche Art von Ressourcen wir wie verbrauchen oder nicht verbrauchen, das würde sich alles aus meiner Sicht drastisch verändern.
Sie haben hier vorhin ja auch ein Wort reingebracht, das ich mir notiert habe und wo ich gern auch noch nachfragen möchte. Sie haben das Wort Wertstruktur nicht mit reingebracht. Mhm. Und dass durch diese in der Achtsamkeit sich öffnende Innenseite der Welt Innenstrukturen wahrnehmbar, die auch Wertstrukturen sind, könnte man dann so auch so weit gehen, dass diese Wertstrukturen eben auch zur Innenseite der Welt gehören, was ja auch eine radikale Behauptung wäre, weil Sie ja dann sagen würden, die Welt als solches ist nicht wertfrei.
Ja, genau, das würde ich so sehen. Also das ist meine momentane Position, möglicherweise ändert sich die. Aber so wie ich das im Moment sehe oder wahrnehme, ist es tatsächlich aus meiner Sicht so, dass die Welt eine gewisse Struktur hat, die sie zusammenhält. Wenn man es wissenschaftlich sieht, dann versuchen Physiker, Mathematiker das zu modellieren, indem sie zum Beispiel mathematische Strukturen finden. Mhm. Die stecken ja nicht in der Außenwelt, die sehen sie ja nicht, ja, sondern das sind ideelle Strukturen, die sozusagen diesen Gefüge, das sie außen sehen, zugrunde liegen. Und ein guter Wissenschaftler oder ein guter Mathematiker, der beginnt es zu sehen, zu verstehen und sieht diese Strukturen und drückt sie mathematisch mit mathematischen Strukturen aus. Und so ähnlich ist es, glaube ich, mit Wertstrukturen auch, nur dass sich bis jetzt noch kaum wer darum gekümmert hat, weil das halt reichlich kompliziert ist. Und ich würde sagen, dass wenn man sich lang genug mit diesen Dingen beschäftigt, unter Umständen so eine Erfahrung sich einstellt, dass tatsächlich Werte zur inneren Struktur der Welt gehören könnten. Und zwar deswegen, weil am Grunde, so würde ich das sehen, am Grunde dieser inneren Erfahrung der Welt durchaus sowas wie ein Verständnis für die wechselseitige Bedingtheit, Verbundenheit von allen möglichen Ereignissen, Personen, Dingen steht. Und das ist nicht wertneutral. Mhm. Aus dem Grund ist es ja auch so, dass spirituelle Traditionen immer auch mit einer gewissen Form von Ethik im Gepäck daherkommen. Mhm. Und interessanterweise ist diese Ethik durch Kulturen und Zeiten hinweg doch vergleichsweise konstant. Klar gibt es Unterschiede. Ja? Es gibt Kulturen, die haben Menschenopfer gebracht, das machen wir nicht. Es gibt Kulturen, die haben Sklaven gehalten, das machen wir nicht. Aber wenn man jetzt mal von diesen, ich würde mal sagen, Kontingenten Dingen abzieht, so sind doch die ethischen Kerne oftmals erstaunlich ähnlich. Und von daher glaube ich, das gehört unter Umständen eben sehr wohl zum Bestandteil der Welt. Und wenn wir es nicht so sehen, dann kriegen wir, glaube ich, ein Problem, weil dann müssen wir anfangen, Werte als politisch verhandelbar, und zwar als allein politisch verhandelbar zu sehen. Und dann kommen wir unter Umständen an den Punkt, dass es, und wir waren schon an dem Punkt, wollen wir nicht vergessen, an dem eben die Verhandelbarkeit von Werten durch Mehrheit ganz anders geregelt wird.
Ja.
Und ich glaube, niemand will die Zeit von 1938 zurückhaben, oder? Da war das genau so.
Mhm. Ich möchte trotzdem nochmal wiederholen, wie ich Sie verstanden habe, weil das eben auch radikal politische Konsequenzen, also gesellschaftspolitische Konsequenzen hat, meines Erachtens. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie erstens, dass es Strukturen gibt, die die Welt zusammenhalten, dass die Strukturen, die zum Beispiel Physiker und Mathematiker kennen, Strukturen sind, die nicht äußerliche Strukturen sind, sondern innere Strukturen, die eben von einem Einstein nicht empirisch, sondern innerlich, mathematisch innerlich erfahren werden. Und Sie sagen, ähnlich wie mathematisch-physikalische Strukturen gibt es auch Strukturen, die durch eine Praxis der Achtsamkeit auch eine ethische Dimension und auch einen ethischen Zusammenhang der Welt darlegen können, der nur nicht erforscht worden ist, aber der genauso erforscht werden könnte, wie mathematische, physikalische Zusammenhänge erforscht werden können, aus einer Kultur und einer Praxis und einer Disziplin der Achtsamkeit.
Ja, genau, das wäre meine Idee.
Was natürlich heißt, erstens, dass darin steckt da schon ein radikaler Aufruf oder in die Notwendigkeit der Achtsamkeit, weil man kann sie auch so sagen, nur so sind diese Wertstrukturen erkennbar. Das heißt, in einer Kultur, in der Achtsamkeit keine Rolle spielt, ist es nicht möglich, über einen Werterelativismus hinauszukommen, weil die Werte nur in einer Kultivierung von Achtsamkeit als etwas Konsensfähiges sichtbar machen zu können.
Mhm. Naja, und ich würde auch sagen, das ist im Prinzip auch die Quelle der Werte, von denen wir im Moment immer noch zehren, weil wenn Sie sich mal überlegen, worauf unsere Kultur und unsere Gesellschaft basiert, die ja im Moment durch massivste Angriffe in Frage gestellt wird, dann ist es letztlich der kulturhistorische und ich würde auch sagen religionshistorische Konsens des Abendlandes, der sich eben auf eine Ethik gründet, die aus der christlich-antiken Kultur herausgewachsen ist. Und da gehören einfach ganz bestimmte Verhaltensweisen und ganz bestimmte Voraussetzungen dazu. Wenn man das jetzt weiter analysiert, dann kommt vieles von dem aus den religiösen Vorgaben der jüdisch-christlichen Religion und andere Religionen machen das in ihrer Weise genauso. Und wenn man das jetzt wiederum analysiert, dann kommt man auf den Punkt, dass es letztlich aus der Erfahrung der Stifter dieser Religionen kommt. Moses gibt die Gesetze vom Berg herunter, aber was ist das genau, wenn man es jetzt einfach mal als Narrativ analysiert? Das ist die Beschreibung einer Erfahrung. Und so ähnlich ist es mit den Regeln, die jetzt der historische Jesus in der Bergpredigt von sich gibt, auch. Das sind auch im Prinzip Analyseprodukte von innerer Erfahrung, so könnte man das ausdrücken. Und auf diese Art und Weise scheint mir, ist sowieso jeder ethische Kontext letztlich in der inneren Erfahrung verwurzelt, der dann durch verschiedene historische Destillate hindurch sich zu ethischen Prinzipien kondensiert hat.
Das heißt, die Werte, die wir haben, kommen eigentlich schon aus einer Kultur der Achtsamkeit, die vor allem in vorwissenschaftlichen Zeitaltern ja auch in ihren verschiedenen mythologischen, mythischen Zusammenhängen eine Rolle gespielt haben,
ja,
die sind im Zeitalter des wissenschaftlichen Materialismus verschüttet worden durch eine einseitige Aufmerksamkeit auf Außenstrukturen, gehören aber heute in einer nicht-mythischen Weise durch eine angewandte Achtsamkeit neu erschlossen werden.
Wäre mein Vorschlag, so würde ich das ungefähr auch sehen, nur dass ich gar nicht glaube, dass sie verschüttet worden sind, sondern die waren halt einfach immer irgendwie ungefragt da.
Ja.
Nur jetzt stoßen wir drauf, wie fragil das eigentlich ist, indem sie bedroht werden.
Mhm.
Ja. Und deswegen, glaube ich, ist es auch eine kollektive Aufforderung, sich dieser Werte wieder neu zu versichern. Und wenn man sich überlegt, wie geht das, naja, dann kommt man ziemlich schnell an die Grenzen. Entweder wir führen Konsensprozesse ein, die dann politisch sind, und wer entscheidet dann? Und wenn es die Mehrheit ist und die Mehrheit eine dumme Idee hat, was passiert dann? Mhm. Hat man im Dritten Reich gesehen, keine gute Idee.
Mhm. Wenn ich einfach jetzt also ein bisschen auch pragmatisch nachfragen dürfte, wie würde so eine Kultur der Achtsamkeit aussehen? Ist das ein Aufruf, allgemein zu meditieren? Sie haben schon mal gesagt, dass Achtsamkeitspraxis gehört zum Alltag so wie Fitnessprogramm, wie Arztprogramm, wie Zähneputzen.
Ja, also das ist jetzt ein bisschen plakativ von mir gesagt gewesen. Ja. Das stimmt natürlich so in dieser Plakativität nicht. Aber so ähnlich würde ich es schon sehen. Ja? Also ich glaube, wir müssen Elemente installieren in unserer Kultur, die dieser Wendung nach innen dienen. Wie das dann konkret passiert, das muss wirklich jeder wahrscheinlich für sich selber entscheiden. Wenn der eine sich morgens eine halbe Stunde aufs Kissen setzt und der andere lieber irgendwas anders macht, spazieren geht oder irgendeine andere Form der Übung macht, dann finde ich, kann man das nicht gegeneinander aufwiegen. Aber es geht darum, dass wir uns dessen bewusst machen, dass wir aus diesem Tretmühlenprogramm rauskommen, indem wir überhaupt keine Zeit mehr für eine gezielte und konsequente Wendung nach innen haben. Ich persönlich finde schon, dass Meditation jetzt methodisch gesehen, also mit konsequentem Richten der Aufmerksamkeit auf den Atem für eine bestimmte Zeit jeden Tag, irgendwann morgens oder abends, eine nützliche Methode ist, um das zu tun. Aber ich würde nicht so arrogant sein wollen, zu sagen, das muss jeder machen. Ich meine, das muss jeder für sich entscheiden. Und früher gab es ja auch durchaus, wenn man so will, kulturell und kulturhistorisch vermittelte Momente, die waren einfach so, als es noch kein elektrisches Licht gegeben hat. Da war eben zum Beispiel in der Dämmerung nichts anderes möglich, als sich hinzuhocken und einfach mal in Ruhe vor sich hinzuschauen. Ja? Mhm. Oder wo regelmäßige Sonntagsgottesdienste waren, da war eben eine Zeit, in der man nichts gemacht hat. Das sind kulturelle Bremspunkte gewesen und die fehlen uns. Und deswegen müssen wir die wieder irgendwie neu installieren und eine regelmäßige Kultur wie Zähneputzen, nichts tun, meditieren, keine Ahnung, was auch immer jeder machen will, das schien mir eine nützliche Alternative. Ja.
Der Schlüsselmoment in all denen wäre dann wahrscheinlich das Bewusstmachen, Verlangsamen von Automatismen, so dass Dinge, die normalerweise einfach in einem Reizreaktionsschema bei uns ablaufen, einfach dadurch, dass sie bewusstseinsdurchflutet werden, wenn ich das mal so formulieren darf,
ja,
eben einer bewussteren Haltung entspringen können, indem man auch die inhärenten Wertestrukturen all dessen, was eben unser Leben, unseren Alltag ausmacht, sichtbar werden, aus innerer Einsicht, nicht aus einer äußeren Gegebenheit.
Richtig. So würde ich das auch sehen. Und der springende Punkt ist eben, finde ich, erstens die regelmäßige Übung und zweitens, dass man das generalisiert auf den Alltag. Weil das hilft überhaupt nichts, wenn sich jeden Morgen eine Stunde auf seine Yogamatte hockt und alle möglichen Übungen macht und die restlichen, 14 Stunden des Tages herumrennt wie ein Blinder. Das funktioniert nicht. Ja, da ist es besser. Man verwendet weniger Zeit, aber dafür konstant das in den Alltag zu transportieren. Es hilft einfach, finde ich, wenn man so eine regelmäßige Auszeit hat, in der man sich dessen wieder bewusst macht, weil das eben das Bewusstsein, wenn man so will, erdet. Ne?
Aber was würde das für den Rest der Zeit bedeuten? Sie haben gerade einfach diese Betonung gemacht.
Ja, das würde für den Rest der Zeit bedeuten, dass ich alles, was auch immer ich zu tun habe, egal ob es viel ist oder wenig, schnell oder langsam, dass ich das mit einer gewissen inneren Präsenz und einer gewissen inneren Gegenwärtigkeit vollziehe und rein praktisch, dass ich zum Beispiel dieses weit verbreitete Multitasking bleiben lasse und mich fokussiere auf das, was jetzt ist. Das macht im Übrigen auch ein bisschen glücklicher. Da gibt es übrigens schöne Daten dazu. Ne?
Herr Professor Wallach,
das würde also,
ja? Sagen Sie nur.
Ich wollte es nur noch mal schnell illustrieren. Also wir unterrichten ja ziemlich geschäftige Ärzte, wenn ich denen sagen würde, sie müssen ihren Tag anfangen, indem sie eine halbe Stunde meditieren, dann würden die mir den Vogel zeigen. Aber denen sagen wir dann so Sachen wie, bevor sie einen Telefonhörer aufnehmen, wenn es läutet, einmal durchatmen und dann den Telefonhörer aufnehmen. Wenn sie die Hände desinfizieren, nicht an den nächsten Patienten denken, sondern nur ans Hände desinfizieren denken. Wenn sie die Tür aufmachen, einmal durchatmen, bevor sie den Türgriff in die Hand nehmen. Es ist erstaunlich, was diese kleinen Dinge für Effekte im Alltag erzeugen.
Wir kommen auch langsam zum Ende unserer Sendezeit. Mhm. Herr Professor Wallach, ich glaube, dass Sie sowohl vom historischen Kontext als auch von der Bedeutung einer Achtsamkeitskultur uns hier wirklich einen sehr tiefen Einblick gegeben haben. Herzlichen Dank dafür. Man kann sicher noch sehr viel dazu sagen, aber diese Verbindung auch einer positiven, rationalen Weltsicht mit einer Aufmerksamkeit eben auf die eigenen Automatismen, wenn ich es einmal ganz so locker sagen darf, und die sich auftuende Innenwelt, die sich hier zeigt, haben Sie, glaube ich, hier wirklich darstellen können, dass das eine kulturelle, eine politische und letztendlich auch eine Wertrelevanz hat, die für uns auch angesichts der Ereignisse gerade dieser Tage eine Riesenrelevanz haben.
Schön, freut mich.
Herzlichen Dank und einen schönen Tag noch.
Ebenfalls. Danke. Wiederhören, Herr Scheininger.